Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen warmen guten Tag wünscht Jule Reimer. Gute Nachrichten aus Frankreich. Angesichts der häufigeren Hitzewellen sollen dort 10.000 Schulen und Kindertagesstätten für 130 Millionen Euro mit Klimaanlagen, Ventilatoren und Wasserzerstäubern ausgestattet werden. Die Chemieindustrie allerdings sitzt in der Hitzewelle etwas zwischen Baum und Borke. Einerseits klagt sie über die Energiekosten, die zwischenzeitlich durch die Energiewende ansteigen. Andererseits treibt die durch die Klimaerwärmung verursachte Hitzewelle ebenfalls die Strompreise. Wie diese Hürde genommen werden kann, zu dieser Diskussion lud der Naturschutzbund Deutschland unter anderem den Chemielobbyverband VCI ein. Und der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung fordert, eine intakte Umwelt als relevant für die Sicherheitspolitik einzustufen. Und wie die Regierungsberater das begründen, das erfahren Sie gleich. Deutschland ist noch nicht durch. Spanien wiederum hat die erste offizielle Hitzewelle des Jahres hinter sich mit Temperaturen über 40 Grad. Besonders in dicht gebauten und stark versiegelten Innenstädten stiegen die Temperaturen drastisch an. Die Städte reagieren mit Schutzplänen und setzen auf öffentliche, kühle Rückzugsorte. Madrid, Barcelona und Valencia versuchen jedoch auch, die Stadt langfristig zu verändern, damit sie dem Klimawandel trotzt. Marc Hoffmann.
Bei über 40 Grad in der prallen Nachmittagssonne hilft nur noch kaltes Wasser. Avril und ihre Freunde springen wild durch die Wasserfontänen, die in einem Madrider Park aus dem Boden schießen. Ein älterer Herr, Angel, ist mit seinen Enkeln vorbeigekommen. In der letzten Nacht hatten wir 25 Grad. Wir haben zwar eine Klimaanlage, aber ich möchte sie nicht die ganze Zeit laufen lassen, also haben wir es mit Ventilatoren versucht. Hier im Park bekommen wir etwas Abkühlung. Wir sind hohe Temperaturen gewohnt, aber nicht in diesem Ausmaß. Die erste Hitzewelle des Jahres ist hier inzwischen überstanden. Der spanische Wetterdienst spricht von Rekordwerten für den Sommermonat Juni. Am stärksten betroffen waren vor allem die zentralen und nördlichen Regionen des Landes. Die Behörden hatten frühzeitig vor den Gesundheitsrisiken gewarnt. Viel trinken, im Wasser abkühlen und im Schatten aufhalten, rät Maria. So lasse sich die Hitze besser aushalten. Zu Hause sei es furchtbar, sagt sie. Grünflächen sind die Rettung, wenn es sie denn gibt. Denn auch wenn man in Spanien hochsommerliche Temperaturen gewohnt ist, viele Städte wie etwa Sevilla in Andalusien gelten durch ihre dicht bebauten Stadtkerne als regelrechte Hitzetreiber. Für mehr Grün investiert beispielsweise Madrid seit vielen Jahren kräftig. EU-Fördergelder helfen. Elvira Jiménez von Greenpeace Spanien untersuchte im vergangenen Jahr kurz- und langfristige Maßnahmen verschiedener Städte angesichts immer ausgeprägterer Hitzewellen. Sie sagt, das Patentrezept, das gibt es nicht. Jeder Ort ist anders. Und es geht auch nicht darum, große grüne Lungen zu schaffen, wenn es woanders weiterhin Hitzeinseln aus Beton und Asphalt gibt. Überall in der Stadt muss es schattige Vegetation geben. Und vor allem muss man schauen, wo es die Menschen am dringendsten brauchen, wo es wirklich am nötigsten ist. Barcelona gilt mit einem abgestuften Maßnahmenplan als vorbildlich. So hätten gerade auch Menschen in den besonders eng besiedelten, ärmeren Vierteln eine Chance auf Abkühlung. Ein weiterer Baustein in vielen Aktionsplänen sind sogenannte Klimarefugien.
Hier können die Menschen Zuflucht vor der Hitze finden, erklärt Juan Carlos Ariano vom Madrider Sozialdienst SAMUR. Wir bieten hier eine Grundversorgung. Die Menschen können hier duschen und sich eine Weile ausruhen, insbesondere mit Blick auf diejenigen, die am stärksten von Ausgrenzung betroffen sind, also Menschen, die zum Beispiel auf der Straße leben. Diese kühlen Zufluchtsorte können auch Museen, Kulturzentren oder klimatisierte Sportstätten sein. Allerdings wird auch kritisiert, dass die Angebote längst nicht ausreichten und dass diese angesichts immer extremerer Temperaturen keine dauerhafte Lösung sein könnten. Nach offiziellen Schätzungen sind im Zusammenhang mit der Rekordhitze in dieser Woche in Spanien innerhalb von 4 Tagen mehr als 200 Menschen gestorben.
Aus Madrid, Marc Hoffmann. In Berlin läuft der politische Betrieb kurz vor der Sommerpause auf Hochtouren. Und in dieser Situation hat gestern der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, speziell für Parlamentarier des Deutschen Bundestages einen Fahrplan, eine Roadmap vorgestellt, wie die deutsche Chemieindustrie bis 2045 klimaneutral werden könnte. Eingeladen zur Diskussion war auch der Verband der chemischen Industrie. Daniela Siebert war für uns dabei.
Wieso legt ausgerechnet der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, einen Plan für die Chemieindustrie vor, mit dem diese bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll? Ganz einfach.
Die Transformation in der Chemie ist ja sowas wie der Endgegner unter den Transformationsprozessen,
sagt NABU-Bundesgeschäftsführer Ingo Ammermann. Denn in der Chemiebranche seien die Herausforderungen für die klimafreundliche Transformation am größten.
Da kommt Komplexität zusammen, irrsinnig viel Technologie, lange Anlagenlaufzeiten, sehr, sehr hohe Investitionssummen. Und ich habe eben gewachsene Verbundstrukturen, die die Synergien überhaupt erst möglich machen und die Wirtschaftlichkeit sichern.
Nicht nur nörgeln, wir brauchen positive Ziele, erklärt Chefautorin Steffi Ober den Kompass, mit dem die Roadmap verfasst wurde. Und sie stellt klar, die Naturschützer wollen an der deutschen Chemieindustrie in großer Breite festhalten. Auch an dreckiger, klimaschädlicher Grundstoffproduktion.
Ist es denn so klug, dann die Ammoniakproduktion aus Deutschland herauszuverlagern? Ammoniak ist ja nicht nur Dünger, sondern bekannterweise auch Schießpulver. Brauchen wir denn aus Resilienzgründen da nicht eine andere Strategie, damit wir eben hier gewisse Produktionsstandorte auch noch erhalten, selbst wenn sie sich eben international in der Wettbewerbsfähigkeit nicht rechnen?
Um die klimafreundliche Transformation der Chemieindustrie zu lenken, wollen die NABU-Autoren auf jeden Fall am ETS genannten System des europäischen Emissionshandels und den lange geplanten CO2-Kosten festhalten. Aber sie halten neben diesem marktwirtschaftlichen Instrument weitere Unterstützung für nötig. Obers Appell an die Politik?
Dass wir einfach diese langfristigen Förderinstrumente brauchen und die Investitionssicherheit für die Industrie. Wir brauchen einen starken Ausbau erneuerbarer Energien und der Infrastruktur. Wir brauchen die grünen Leitmärkte, um da einfach ein bisschen Drive in die Transformation zu bekommen.
Ein deutliches Bekenntnis zum ETS-System äußerte gestern auch Niklas Kappe, Bundestagsabgeordneter der CDU, der in vielen Äußerungen erstaunlich konform war mit den Ideen der Naturschützer.
Um diejenigen zu schützen, die sich auf den Transformationsweg begeben, müssen wir aus meiner Sicht den ETS erhalten. Und um den ETS zu erhalten, ist die Stimmungslage im Moment so, dass wir da wahrscheinlich, Stichwort Zertifikatezuteilung etc., ein bisschen dran drehen müssen.
Aktuell gilt es aus seiner Sicht vor allem, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Chemieindustrie zu sichern. Kappe identifizierte Bürokratie und Lohnnebenkosten als wichtigste Stellschrauben, um die Chemieindustrie auf dem Transformationsweg zu entlasten. Intensiv diskutiert wurden die Möglichkeiten, durch chemisches Recycling Kunststoffe zurück in Erdöl zu verwandeln, um weniger frisches Rohmaterial zu benötigen. Das gelingt bislang nur mit hohem Energieeinsatz. Technologisch gesehen stünden gute neue Verfahren zur Verfügung, betont Tina Buchholz vom Verband der Chemischen Industrie, VCI. Aber
was vor allem eigentlich fehlt, ist ein regulatorischer Rahmen der Anerkennung für Recyclingquoten. Das wäre etwas, was dann nachfrageseitig der Technologie helfen würde, in den Markt zu kommen.
Der bündnisgrüne Bundestagsabgeordnete Julian Joswig plädiert für einen weniger energieintensiven Ansatz. Vorfahrt soll weiterhin das mechanische Recycling haben, bei dem Kunststoffe sauber sortiert, zerkleinert und die Kunststoffflocken zu neuem Plastik verarbeitet werden.
Grundsätzlich sagen wir natürlich, wir wollen mechanisches Recycling vor chemischem Recycling. Aber grundsätzlich, glaube ich, auch dort entwickelt sich die Technologie ja weiter. Und ich glaube, es kommt auf die Anwendung an.
Uneingeschränkt positiv bewertet Joswig dagegen Klimaschutzverträge, die die Ampelregierung zur Unterstützung der Dekarbonisierung in Unternehmen eingeführt hatte. Diese empfiehlt auch die NABU Roadmap. Zu deren wichtigsten Vorschlägen gehört jedoch eine Art runder Tisch, eine Zukunftskommission als stehendes Gremium. Roadmap-Autorin Steffi Ober.
Wir brauchen einen Ort, wo sich eben die unterschiedlichen Interessen treffen, wo man gemeinsam Strategien entwickeln kann.
Daran sollen Politik, Industrie, Gewerkschaften, Wissenschaft und zivilgesellschaftliche Akteure beteiligt sein, so der NABU. Ob die Chemiearbeitgeber da mitziehen? Tina Buchholz vom VCI reagiert zurückhaltend.
Also eine solche Kommission müsste wirklich sehr konkret über Informationen verfügen, um dann auch die politischen Handlungsempfehlungen möglichst konkret formulieren zu können. Wenn sie das erreicht, dann wäre es ein echter Mehrwert.
Buchholz treibt ein ganz anderer Gedanke bei der Klimaneutralität der Chemiebranche um als die anderen Diskutanten, nämlich die Situation nach einer erfolgreichen Transformation.
Das Problem, was sich hier aufbaut, sind die Betriebskosten am Ende. Und hierfür müssen wir Lösungen finden. Der reine Umbau einer Anlage ist natürlich auch förderungswürdig. Aber wenn man danach alleine gelassen wird und man steht vor den hohen Betriebskosten, dann hilft das auch nicht.
Hier dürften die Energiepreise ein entscheidender Faktor werden. Große Einigkeit bestand zwischen ihr, dem NABU und den Politikern gestern, dass die fachliche Diskussion und Problematik mehr in die allgemeine Öffentlichkeit muss. Denn für eine erfolgreiche Transformation der Chemieindustrie müssten auch die VerbraucherInnen bereit sein, am Ende ein paar Cent oder Euro mehr für klimafreundliche, grüne Chemieprodukte zu bezahlen. Diese Bereitschaft wächst mit dem Wissen über die komplexen Zusammenhänge, so die Hoffnung.
Daniela Siebert über die Furcht der Chemieindustrie vor den Folgen der Dekarbonisierung. Allerdings sorgt die Hitzewelle als Folge der Klimaerwärmung ebenso für steigende Energiepreise. Vor allem am Strommarkt. Abends und nachts kommt das Stromnetz an seine Grenzen mit Folgen für die Unternehmen. Ann-Kathrin Petri-Beck mit einem Bericht, der alarmiert.
Seit mehr als einer Woche lebt Deutschland mit einer Hitzewelle. 39 Grad sind in vielen Regionen Deutschlands angekündigt. Für manch einen wird das zur Belastungsprobe. Und selbst für die Unternehmen im Land steigen mit den Temperaturen die Risiken. Denn am europäischen Day-Ahead-Markt, dem zentralen Handelsplatz für Strom in Europa, steigen die Strompreise aktuell kräftig. Und das hat in erster Linie mit der Hitze zu tun, sagt Patrick Schöwe, Pressesprecher beim Energieanbieter Scholt Energy.
Bei so einer anhaltenden Hitzewelle darf man natürlich den Kühlbedarf auch nicht unterschätzen. Also wir sprechen hier nicht nur über Klimaanlagen und Kühlhäuser, sondern auch über temperaturkritische Produktionsprozesse in der Industrie, Lebensmittelerzeugung, Logistik, die häufig mehr Energie brauchen bei hohen Temperaturen. Rechenzentren müssen gekühlt werden, öffentliche Gebäude, Gesundheitswesen, Krankenhäuser müssen ihre Patienten vor Hitze schützen.
An dem Strommarkt sorgt die Hitzewelle ebenso für steigende Preise wie ein dunkler Winter, in dem die Sonne kaum scheint. Zurzeit kommt das Stromnetz vor allem abends an seine Grenzen.
Die Sonne geht unter und ein großer Teil der Erzeugung fällt weg. Und die hohen Temperaturen verschärfen auch zusätzlich die Angebotsseite, weil beispielsweise Kühlwasser fehlt für Atomkraftwerke oder konventionelle Kraftwerke, weil die Flusstemperaturen zu hoch sind. Wir haben aktuell wenig Wind und diesen kompletten Lücken müssen dann eben von Gas- und Kohlekraftwerken beispielsweise geschlossen werden und die produzieren zu höheren Kosten und setzen dann den Preis in diesen Stunden.
Während die Solarstromeinspeisung derzeit tagsüber zeitweise für sehr niedrige oder sogar negative Preise sorgt, schießen die Strompreise in den Abendstunden in die Höhe. Das betrifft vor allem Unternehmen, die einen dynamischen Stromtarif haben und auch nachts produzieren.
Betroffen sind alle Unternehmen, die in den Abendstunden weiterhin einen hohen Energiebedarf haben und das auch nicht verschieben können. Also wir denken mal an Industriebetriebe im Schichtbetrieb, Rechenzentren, in der Lebensmittelindustrie, Kühlhäuser, Gastronomie, Hotellerie.
Die Liste ist lang. Energieexperten raten deshalb jedem Betrieb, für den es möglich ist, den Verbrauch anzupassen.
Das heißt, energieintensive Prozesse in die Mittagsstunden legen, die Abendstunden möglichst vermeiden. Speichern kann man eben nicht nur mit Batterien, sondern auch mit thermischer Speicherung. Das heißt, wenn man zum Beispiel Kühlhäuser in den Mittagsstunden vorkühlt, kann man vielleicht die Kühlung in den Abendstunden etwas runternehmen und trotzdem noch die Mindesttemperaturen einhalten.
Produktionszeiten flexibel anpassen, das sollten Unternehmen ganz grundsätzlich tun, wenn sie Kosten sparen möchten, sagt Tim Meyer, Strom- und Energieexperte.
Genauso wie sie umgekehrt, wenn immer die Preise niedrig sind oder gar negativ, alles dafür tun müssen, ihren Verbrauch dahin zu schieben, dahin zu flexibilisieren oder eben mit Batteriespeichern für einen Ausgleich zu sorgen.
Das zeigt die Vor- und Nachteile flexibler Stromtarife. Während ein hoher Strombedarf an heißen Sommerabenden schnell teuer werden kann, profitieren Unternehmen an kühlen und windreichen Tagen oft von deutlich günstigeren Preisen.
Ann-Kathrin Petri-Beck über Hitzewelle und Strompreise. Wenn sich mehrere Staaten um die Nutzungsrechte für Flüsse, Schifffahrt oder Grundwasser streiten, dann kann dies im Krieg enden. Aber auch grundsätzlich gilt, eine intakte Umwelt ist kein nice to have, sondern für die Sicherheit, den Schutz der Bevölkerung überlebenswichtig. Ökosysteme zu schützen müsse deshalb Teil der Sicherheitspolitik sein, fordert der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung von der Bundesregierung in einem neuen Gutachten. Katharina Thoms stellt's vor.
Überschwemmungen, Wasserknappheit, Hitzewellen, wie Europa sie nicht nur jetzt, sondern immer häufiger erleben wird. All das kann lebensgefährlich sein, fordert Gesellschaften heraus, die Folgen kosten auch viel Geld. Deshalb müssten die Ursachen dieser Gefahren strategisch anders eingestuft werden, sagt Hans Pörtner, Ökophysiologe am Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen.
Klimakrise und Artenverlust, Biodiversitätsverlust, das sind die beiden großen existenziellen Krisen, die letztendlich auch langfristig die Existenz menschlicher Gesellschaften und Zivilisationen bedrohen können.
Das jetzt vorgestellte Gutachten des Umweltbeirats fordert nicht nur, die Klimakrise so weit wie möglich zu begrenzen und die Abhängigkeit von Gas und Öl beenden, erneuerbare Energien zu nutzen und CO2-Emissionen zu mindern, sei auch eine Frage der nationalen Sicherheit, genauso wie die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels. Die Ampelregierung hat das in der nationalen Sicherheitsstrategie schon aufgegriffen, aber es folgte nichts daraus. Hans Pörtner.
Wir sprechen von einer integrierten Sicherheit und letztendlich handelt es sich hier auch um eine nachhaltige Sicherheit.
Ein Bundesumweltminister wie Carsten Schneider, SPD, müsse deshalb Teil des neu geschaffenen Nationalen Sicherheitsrates sein, fordert auch Co-Autorin des Gutachtens und Umweltmedizinerin an der Universität Augsburg, Claudia Treidel-Hoffmann.
Es geht hier darum, dass wir nicht diese Vogel-Strauß-Taktik anwenden können und sagen, jetzt müssen wir uns mal um was Wichtiges kümmern, wie Sicherheit, aber nehmen dann eben nur die militärische Sicherheit in den Blick, vergessen aber darüber hinaus, dass eben Biodiversitätsverlust, Klimawandel und gerade die Umweltverschmutzung ein wahnsinniges Sicherheitsrisiko darstellen.
Konkret erlebbar würden die Gefahren in der aktuellen Hitzewelle.
Hitze kann eine Naturkatastrophe sein mit entsprechenden Folgen. Wir haben jetzt die ersten Daten, dass allein in der letzten Woche gerade in Spanien über 200 Menschen an der Hitze schon bereits gestorben sind. Das ist eine Katastrophe.
Anders bauen, mehr entsiegeln, mehr Grün in den Städten, aber auch mehr investieren in den Ausbau von Wäldern, Parks oder Biotopen, der Renaturierung von Gewässern. Hans Pörtner.
Wir möchten der natürlichen Infrastruktur den gleichen Stellenwert geben wie der grauen Infrastruktur, damit in dieser Priorisierung nicht das, was wir letztendlich an Gutem schon erreicht haben über die letzten Jahre und Jahrzehnte, jetzt wieder rückabgewickelt wird.
Die schwarz-rote Koalition setze aber andere Prioritäten, beobachtet der Beirat. Ganz aktuell um das Infrastrukturzukunftsgesetz. Das ermöglicht den schnellen Ausbau vieler Verkehrsprojekte von Autobahn bis Schienentrasse. Der notwendige Ausgleich in der Natur ist aber noch nicht geregelt.
Es ist ein Schritt zurück. Also das ist eben Teil des sogenannten Rollback, den wir eben hier im Lande, auf EU-Ebene und auch international beobachten. Das Beharren auf alten Rezepten und Methoden, die uns letztendlich ein Stück weit in der Vergangenheit festhalten mit den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Man macht ja eine Güterabwägung und wieder einmal zieht die natürliche Umwelt den Kürzeren, ohne zu sehen, dass das zurückschlägt auf unser eigenes Wohlbefinden, auf unsere wirtschaftliche Existenz.
Die Klimakrise begrenzen und sich anzupassen sei um ein Vielfaches günstiger, als die Folgen zu bekämpfen, sagt auch Claudia Treidel-Hoffmann.
Den Schritt, den wir da vorschlagen, ist ja eben auch, dass kritische Infrastruktur entsprechend über das Sondervermögen finanziert werden kann. Es ist Gesundheitsschutz, es ist Wirtschaftsschutz, es ist Sicherheitsschutz. Und wir sollten genau dieses Sondervermögen auch dafür verwenden, dass wir diese grüne Infrastruktur für uns nutzen, retten und eben unsere Sicherheit, unsere Gesundheit zu verbessern.
Wichtig auch, nachhaltige Sicherheit müsse auch international gedacht und verhandelt werden, heißt es im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen.
Das sind Verteilungskrisen, wenn Ressourcen verknappen. In dem Sinne ist das hier ein klares Sicherheitsproblem und Verteilungskonflikte, die daraus resultieren, wenn ein Fluss mehrere Länder letztendlich versorgt und dem Fluss das Wasser rausgeht. Und hier sind internationale Absprachen nötig.
Die Bereitschaft dafür, sich international auf Umwelt- und Klimaschutz zu verständigen, schwinde aber, beobachtet der Ökophysiologe. Das Gegenteil sei nötig.
Der Schutz der Ökosysteme ist sicherheitsrelevant, berichtete Katharina Thoms. Angesichts der Hitzewelle fragen sich viele, wie sie den Gang nach draußen überstehen sollen. Andere überlegen ganz praktisch, wie kann ich für Kühle sorgen? Zum Beispiel mit Wasser. Das war in Deutschland historisch gesehen nie knapp. Regional betrachtet sieht das mittlerweile anders aus. Aber Wassersparen lässt sich lernen. Ganz spielerisch hat Johannes Kulms in Berlin erfahren.
Auf den ersten Blick sieht die Toilette in der luftigen Holzkabine ganz normal aus. Aber dann wird klar, etwas fehlt hier.
Eine Spüle!
Die Kinder der zweiten Klasse der Stephanus-Grundschule aus Berlin-Weißensee lernen, auch eine Gießkanne kann als Klospülung funktionieren. Gefüllt mit Wasser, das durch Händewaschen und vom Regen anfällt. Ute Lindenbeck füllt die Gießkanne auf und gibt sie danach in einem Schwall zurück ins Becken.
Das Tolle ist, an diesen Gießkannen kann man sehen, wie viel Wasser man denn braucht zum Spülen. Weil hier sind 10 Liter und jeder Strich ist 1 Liter. Das heißt, ihr könnt heute mal schauen, wenn ihr auf Toilette geht, wie viel Wasser braucht ihr denn, um das wegzuspülen, was da in der Toilette ist.
Ute Lindenbeck ist Mitglied im Verein Floating, einem Labor für Stadtentwicklung. Herzstück dafür ist die Floating University, das alte Regenwasserrückhaltebecken des geschlossenen Flughafens Berlin-Tempelhof. Das riesige Becken liegt versteckt hinter einem grün bewachsenen Zaun. Schüttpflanzen, Holzstege und luftige Leichtbaupavillons mit Dächern aus weißem Tuch verleihen dem Ort etwas Magisches und schaffen eine Oase mitten in Berlin, in der die Gäste spielerisch den Wert von Wasser verstehen können.
Das hier ist Regenwasser. Alles, was ihr hier seht, ist Regenwasser. Und zwar ist das Regenwasser vom Tempelhofer Feld. Da wart ihr ja vielleicht schon mal. Und da habt ihr ja bestimmt auch das Flughafengebäude gesehen. Und das hat ja ein riesiges Dach. Und von diesem Dach muss das Regenwasser irgendwo hin. Und das kommt hierher. Und dieses Becken hier, das wurde extra gebaut, damit hier Regenwasser gesammelt werden kann.
Sagt Lena Düspol, die sich ebenfalls im Floating-Verein engagiert und eine von zwei Teamerinnen des Workshops ist. Die Kinder lernen dabei nicht nur, wie der Wasserkreislauf funktioniert, sondern erfahren auch, dass jeder Mensch in Deutschland pro Tag rund 120 Liter Wasser verbraucht, also 12 gefüllte Gießkannen. Schnell entwickeln die ZweitklässlerInnen gemeinsam mit Ute Lindenbeck Ideen, wie sich im Alltag einfach Wasser sparen lässt.
Duschen, wenn man sich einsaft, macht man das Wasser einfach aus.
Ja, zum Beispiel.
Also man könnte auch halt Hosen so länger tragen, also nicht einen Tag immer die gleiche, sondern wenn sie da noch sauber ist, also dann auch noch morgen anziehen, weil dann muss man sie nicht immer waschen und waschen verbraucht auch Wasser.
Richtig viel Wasser, ne?
Beim Duschen muss man nicht immer die Dusche anhaben, man kann sich auch mit einem Lappen waschen.
Man könnte auch morgens einfach den Waschlappen nehmen, ne? Ganz wenig Wasser, ne?
Rund 2 Drittel unseres alltäglichen Wasserverbrauchs in Deutschland nutzen wir zum Baden, Duschen, der Körperpflege, aber auch der Toilettenspülung, rechnet die Umweltschutzorganisation BUND vor. Auch Thomas Hauen kennt diese Werte. Er führt seit mehr als 30 Jahren einen Heizungs- und Sanitärbetrieb in Berlin-Kreuzberg.
Ja, wir können Wasser sparen, selbstverständlich, in dem Moment, wo wir bewusst mit dem Wasser umgehen.
Früher hätten manche Steine in die Toilettenspülkästen gelegt, um Wasser zu sparen. Heute würden europäische Vorgaben der Hersteller zwingen, nicht nur den Wasserverbrauch, sondern auch den Energiekonsum ihrer Produkte zu verringern.
So hatten wir noch vor 20 Jahren große Duschköpfe von einem namhaften deutschen Hersteller. Der hatte 50 Liter durchgelassen, das sind heute nur noch 25 Liter. Da ist Hightech dahinter.
Sparköpfe für die Dusche brauchen sogar noch weniger Wasser. Auf dem Markt gibt es Modelle für 5 bis 10 Liter. Auch der Einbau eines Thermostats in der Dusche helfe, Wasser und Energie zu sparen. Natürlich kosten entsprechende zugelassene Armaturen Geld. Doch die Investitionen zahlten sich aus, sagt Installationsmeister Hauen. Geht zu der kleinen Teeküche in seinem Büro und öffnet den Wasserhahn.
Und Sie können entsprechend laufen lassen mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure oder wie auch immer. Und auf der rechten Seite habe ich ganz normales Küchenwasser. Trinkwasser hat die höchste Qualität. Schöne Umfrage ist immer, was ist besser? Mineralwasser in den Flaschen oder das Trinkwasser aus den Leitungen.
Die unter der Spüle verborgene Anlage kühlt das Wasser und schützt zudem auch vor Krankheitserregern. Wichtig sei bei alledem nur, dass die Leitungen regelmäßig sich genutzt und mit Wasser durchspült werden, sagt Hauen. Nochmal zurück zur Floating University, dem früheren Regenwasserrückhaltebecken. Die SchülerInnen der Stephanus-Grundschule haben bei ihrem Besuch viel gelernt. Zum Beispiel, dass Blumen besser nicht in der prallen Sonne gegossen werden sollten, wegen der Verdunstung.
Ja, weil morgens, da neigt sich's dann gegen Hitze. Ich wohne in einer Wohnung und da haben wir draußen noch so einen Hof und so da gibt's halt ganz viele Blumen und auch ganz viele Bäume, aber es gibt nur Regenwasser, also es wird nicht gegossen, nur mit Regenwasser.
Johannes Kulms über spielerisch erlerntes Wassersparen. Dass eine intakte Natur sicherheitsrelevant ist, haben Sie ja gerade bei uns gehört. Inwieweit intakte Natur auch für den erfolgreichen Ausbau von Straßen, Brücken oder Bahnverbindungen wichtig ist, das fragen die Kolleginnen ab 12:10 Uhr. Ich bin Jule Reimer. Tschüss.